Und unser heutiges Thema, das heißt, gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr, das ist der Ausspruch von Esra, als er mit Erstaunen sah, was Gott der Herr alles getan und gewirkt hatte. Er hatte das alles ganz genau registriert und beobachtet, was Gott um ihn herum tut und was er mit ihm selber tut. Damit nämlich Esra jetzt nach Jerusalem reisen konnte, wie er hier sagt, um das Haus des Herrn, der Tempel, der war ja schon lange jetzt gebaut, aber jetzt um das Haus des Herrn zu zieren und letztendlich auch um die Stadt Jerusalem weiter aufzubauen. Einerseits um die Stadt Jerusalem aufzubauen, andererseits aber auch um den jüdischen Menschen geistlichen Beistand zu geben, um sie geistlich vorwärts zu bringen. Da lag ja auch vieles im Argen in dieser Zeit. Und nicht umsonst hatte Esra den Herrn so gelobt, wie wir hier in Vers 27 lesen können. Denn Esra selbst war ein Mann von ganz besonderer Qualität. Das heißt nicht, wenn wir von Esra sprechen, dass er ein ganz besonderer Mann von Qualität war, dass er immer alles völlig richtig gemacht hätte. Oh, wenn wir mit Esra gelebt hätten, hätten wir sicherlich auch manches erkennen und gedacht haben, das ist auch nicht so toll, was er da gemacht hat. Aber in Gesamtheit war er sicher ein Mann, dem man sich absolut zum Vorbild nehmen konnte. Doch wo fing seine Qualität an? Das ist die Hauptsache, die wir hier immer wieder sehen müssen. Wo fing die Qualität Esras an, die sich letztendlich auch nach außen hin zeigte? Diese Qualität, die fing hier an, innen, in seinem Herzen. In seinem Herzen fing seine Qualität an. Denn Esra hatte sich etwas in seinem Herzen vorgenommen, das wir in Kapitel 7, Vers 10 schon gelesen haben. Aber ich möchte nochmals darauf verweisen. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, heißt es hier, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Darauf hatte Esra sein Herz gerichtet. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und genau aus diesem Herzensentschluss heraus, den ja Gott gesehen hatte, erlebte Esra immer wieder, wie Gott sich dazu stellte und wie Gott mit ihm war. Und Esra konnte es immer wieder bestätigen. Wir lesen jetzt eigentlich immer wieder davon, dass er sagen konnte, ja, die gute Hand meines Gottes, die war über mir. Die gute Hand meines Gottes war mit mir. Und genau das war letztendlich ja auch ein gewisses Geheimnis, das diesen Mann begleitet hat. Das war auch das Thema unserer letzten Predigt. Ein Mann und sein Geheimnis. Und ich denke, sicherlich können es auch von uns einige bestätigen. Wer sich Gott ganz ergibt, wer mit Gottes Wort Umgang hat, in Gottes Wort forscht und entschieden ist, seinen Willen zu tun, der wird es immer wieder erfahren, ja, Gott bewegt manches. Der wird auch erkennen, ja, dass man selber auch Versager ist, gar nicht alles immer zur Ausführung bringt. Aber er wird es auch erfahren, wie Gottes Hand über einem ist. Sagt es nicht bereits der Herr Jesus im Markus-Evangelium? Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Darauf hat der Herr ganz besonderen Wert gelegt. Nicht nur wer Gottes Wort hört, sondern wer den Willen Gottes tut. Dazu muss man natürlich auch hören, das ist klar. Aber wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und machen wir uns dabei aber keine falschen Illusionen, dass uns dann immer alles gelingen würde, wenn wir Gottes Willen tun wollen. Gerade dann werden wir uns immer wieder als Versager erkennen und sagen, ja, Herr, tut mir leid, ich habe wieder versagt. Ich wollte aber das tun, was du in deinem Wort sagst. Das ist einerseits auch gut so, es hält uns auch in Demut. Doch wenn ich mich ganz Gott ergebe, dann wird auch vor mir sein Wirken und seine Gegenwart nicht verborgen bleiben. Wir werden sein Wirken und seine Gegenwart in unserem Leben erfahren. Und ganz nebenbei auch unendlich viel gelingen, das einfach vom Herrn kommt. Unendlich viel gelingen, unendlich viel Treue, unendlich viel Gnadenbewahrung. Vielleicht sind wir manchmal sogar blind, dass wir das gar nicht alles so wahrnehmen, was uns der Herr gibt. Wer sich unter Gottes allmächtiger Hand geborgen weiß, der kann auch selbst noch in schweren Situationen sagen, ich weiß, oh Herr, dass du auch jetzt noch alles in deiner Hand hast und dass du keine Fehler machst. Das können wir jetzt auch von Lomax lernen, was er mir am Telefon sagte. Er konnte nach seiner Diagnose sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Herr alles in seiner Hand hält und keine Fehler macht. Ähnlich wie wir es eingangs von Hiob gehört haben. In seinem ganzen Elend konnte er noch sagen, aber der Gerechte hält fest an seinem Wege. Und wer reine Hände hat, dessen Kraft nimmt zu. Hiob 17,9. Liebe Geschwister, das sind Glaubensproben auch, die wir bestehen müssen. Es sind manche Dinge, die uns auch der Herr auferlegt und wir müssen sie einfach durchgehen und auch bestehen. Und Esra konnte nach seinen Gebeten und nach seinem Forschen in den Schriften und nach dem Ausstrecken nach Gottes Willen sagen, gelobt sei der Herr. Es ist einfach ein Wunder, was hier um mich herum geschieht. Gelobt sei der Herr, unser Väter, Gott, der solches dem König ins Herz gegeben hat. Esra hat erkannt, wie Gott das Herz dieses derzeitigen Königs, dieses Artasasta, bewegt hatte. Wie es Gott dem König ins Herz gegeben hat, dass das Haus in Jerusalem weiter geziert werden soll und dass die Stadt aufgerichtet werden soll. Das ist das Erste, auf das wir eingehen wollen. Das Lob Gottes. Erstens, das Lob Gottes. Wie schon gesagt, Esra, der wusste, das, was ich hier um mich herum beobachte, was ich hier sehe, das sind einfach Türen, die nur Gott öffnen kann. Das sind keine Zufälle. Und die wunderbare Öffnung des Königs für Israel, das ist allein Gottes Wirken. Das sind keine Zufälle, sondern das hat Gott getan. Gelobt sei der Herr. Das konnte ich hier sagen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als das zu bestätigen. Gelobt sei der Herr. Und gelobt sei der Herr, das ist ein Ausspruch, den wir vielfach im Alten Testament finden. Vielleicht lesen wir oft einfach darüber hinweg. Aber wir finden diesen Ausspruch schon im ersten Buch Mose. Bis hin im Alten Testament zu Sacharja. Gelobt sei der Herr. Auch David sagt es öfters in den Psalmen. Gelobt sei der Herr. Oder wie es David zum Beispiel im Psalm 41, Vers 14 sagt. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. Er setzt ein zweites Amen hinten dran. Es war ihm so wichtig. Egal was kommt. Gelobt sei der Herr. Wie wichtig ist das auch für uns? Überall in der Schrift erkennen wir das Lob Gottes. Da können wir auch ins Neue Testament rüberblättern. Denken wir daran, als der Sohn Gottes in die Welt eingeboren wurde. Und wie die Engel auf dem Feld, als sie bei den Hirten waren und diese freudige Botschaft verkündigt hatten, den Herrn gelobt und gepriesen hatten. Oder als der Herr Jesus an Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen ist, als der wahre König. Gelobt und gepriesen sei der, der da kommt in dem Namen des Herrn. Und doch haben sie ihn verkannt. Aber denken wir auch weiter an die neutestamentlichen Briefe. Oh, wir könnten viele Stellen aufzählen, wie der Apostel Paulus oder auch Petrus bezeugt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. 2. Korinther 1, Vers 3. Auch Petrus bezeugt es von Herzen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Text, den wir vorhin im Abendmahl auch gehört haben. Wir haben immer Grund, Gott zu loben. Frage an dich und an mich. Ist in deinem Alltag, muss ich mich auch selber fragen, ist auch in meinem Alltag auch etwas von einem beständigen Lob Gottes zu hören? Ist dein und mein Leben vom Lob Gottes geprägt? Das ist eine wichtige Frage. Denn wenn kein Grundtenor von Gottes Lob in deinem und meinem Leben zu finden ist, dann sind wir wahrscheinlich sehr fragwürdige, merkwürdige, mürrische und womöglich auch undankbare Leute. Nicht umsonst heißt es in einem Text, ich weiß gar nicht, wer den hervorgebracht hat, wer sich nicht ganz will Gott ergeben, der führt ein wahres Jammerleben. Brich durch, es koste, was es will, sonst wird dein armes Herz nicht still. Sich in jeglicher Situation Gott ergeben, Gott immer noch zu loben und zu preisen, wenn man meint, es gibt gar nichts mehr, aber es wird immer was geben. Wer sich nicht ganz will Gott ergeben, der führt ein wahres Jammerleben. Brich durch, es koste, was es will, sonst wird dein armes Herz nicht still. Vielleicht sagst du, ja, wenn es mir gut geht oder wenn mir diese oder jene Arbeit gelungen ist oder was ich mir vorgenommen habe, so bin ich Gott schon dankbar und ich lobe ihn auch. Natürlich ist es gut, wenn du das tust, das ist auch völlig richtig. Aber andererseits sollten wir viel mehr bereit sein, Gott in jeglicher Lebenslage zu loben. Auch wenn mal was nicht gelingt, auch wenn die Dinge nicht so sind, wie wir es uns wünschen würden. Nehmen wir uns hier Paulus und Silas zum Beispiel. Sie haben den Menschen das Evangelium verkündigt. Was war der Dank dafür? Sie sind ins Gefängnis geworfen worden und sogar noch in den Kerker in den Block eingespannt im Kerker. War sicherlich eine qualvolle Angelegenheit. Ja, das haben wir jetzt davon, dass wir unseren Mund für Jesus aufgemacht haben, dass unsere Zungen seinen Namen bekannt haben. Aber wisst ihr, in Apostelgeschichte 16, Vers 25, da heißt es dann, um Mitternacht aber, was taten da Paulus und Silas? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Kann man das im Block tun? Ich weiß nicht, ob ich physisch in der Lage wäre. Aber man muss es einfach mal ausprobieren. Lobe Gott auch in den schlimmsten Lebenslagen. Damals hatte Gott gewirkt. Die Gefängnistüren gingen auf, sie wurden befreit. Es war ein Wunder. Aber auch wenn Gott nichts tut, wisst ihr, was Gott dann tut? Im Inneren unseres Herzens und mit unseren Seelen? Wir kommen aus unserem Jammerleid heraus. Wir kommen aus unserer Ich-Bezogenheit heraus. Und unser Herz wird ganz zu Gott hingezogen, wenn wir ihn loben und preisen. Loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Wie gut ist es, wenn wir immer mehr von uns wegkommen. Immer mehr weg von uns und immer mehr zu ihm hingezogen werden. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum wir auch hier gemeinsam zum Gottesdienst zusammenkommen. Nämlich, um Gott zu loben, um ihm die Anbetung zu schenken. Doch natürlich sollten wir das nicht nur im Gottesdienst, sondern auch alleine zu Hause tun. Es ist so, wie es der Liederdichter sagt, dankt unserem Gott, lob singet ihm, rühmt seinen Namen mit lauter Stimme. Lob singt und danket allesamt, Gott zu loben, das ist unser Amt. So steht es im Lied geschrieben, nun jauchzet dem Herrn alle Welt. Dankt unserem Gott, lob singet ihm, rühmt seinen Namen mit lauter Stimme. Lob singt und danket allesamt, Gott loben, das ist unser Amt. Kommen wir diesem Amt hinterher? Nur eine Frage nebenbei, und das war jetzt ein ganz kleiner Exkurs zum Lobe unseres Herrn und Gottes. Nur, dass uns das nicht aus Vergessenheit gerät. Es lohnt sich, solche Einblicke immer wieder aufs Neue festzuhalten. Jetzt aber wieder zu Esra. Esra konnte in demütiger Anbetung sagen, ja vielleicht auch in staunender Anbetung, gelobt sei der Herr, unser Väter Gott, der solches dem König ins Herz gegeben hat, das Haus des Herrn in Jerusalem zu zieren und der mir Gnade zugewandt hat, vor dem Könige und seinen Räten und vor allen gewaltigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, dass sie mit mir hinaufzögen, also nach Jerusalem. Esra hatte erkannt, wie der Herr seine Gebete beantwortet hatte und wie der Herr solches dem König Artasasta ins Herz gegeben hatte. Dass Esra und jetzt auch weitere Leute als eine zweite Truppe rückgeführt werden konnten nach Israel, dass sie aus der Gefangenschaft heimgehen durften, dass sie sogar alles Silber und Gold, was sie überhaupt dort in Babel oder in damaligen Persien bekommen konnten, mitnehmen durften. Auch alle Geräte, die jetzt noch nicht in Jerusalem waren und die in den Tempel gehört hatten, die damals Nebukadnezar nach Babylon verschleppt hatte, die durften sie jetzt alle mitnehmen. Alles, was Zerubabel und Jeschua damals noch nicht mitgenommen hatten. Sie bekamen jetzt alles mit auf den Weg. Es blieb nichts mehr in Persien zurück. Als Esra erkannte, dass der Herr dies alles auf solch wunderbare Weise auf den Weg gebracht hatte, da lesen wir jetzt in Vers 28 im zweiten Teil, wo er selbst sagt, so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, dass sie mit mir hinaufzögen. Und das ist das Zweite, das wir sehen wollen. Erstens das Lob Gottes, zweitens Mut durch Gott, Mut durch Gott. Als der Herr durch den König so viel veranlasst hatte und grünes Licht gegeben hatte, da fasste Esra Mut. Das hat ihn ermutigt, jetzt weiterzugehen. Und er ließ die Häupter von Israel zu ihm kommen, um sie dazu anzuwerben. Wer möchte mit mir nach Jerusalem hinaufziehen? Wer ist bereit? Natürlich müssen wir auch an dieser Stelle davon ausgehen, dass sich viele jüdische Menschen im damaligen Medo-Persien ganz gut eingelebt hatten. Viele hatten gar kein Interesse mehr, überhaupt zurückzukehren. Denken wir heute an die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, wenn die mal eine Generation da sind. Ich denke an Leute aus dem Kosovo, die damals gekommen sind. Die haben inzwischen sich so etabliert, die haben gar kein Interesse mehr zurückzugehen. Oder die Leute, die vielleicht auch jetzt von Syrien zu uns kommen oder aus anderen Ländern. Oder auch aus allen möglichen Ländern, aus dem Irak oder wo überall Flüchtlinge hier zu finden sind. Oder jetzt neuestens aus Afrika. Sie werden nach ein paar Jahren sagen, wir haben uns hier jetzt etabliert, wir haben eine Ausbildung gemacht, wir stehen im Beruf, wir haben feste Positionen, wir verdienen hier unser Geld. Was zieht uns jetzt zurück? Da kommt jetzt ein Esra daher und sagt, ja, wollt ihr nicht wieder zurück in eure Väterstadt, in die Heimat? Und viele haben sicherlich den Kopf geschüttelt und sagen, nee, uns geht's hier so gut, wir haben kein Interesse mehr. Im Laufe der Jahrzehnte war die ältere Generation bereits verstorben und die neue Generation war herangewachsen, welche Jerusalem und den Tempel dort noch nie gesehen hatten. Sie hatten noch nie gesehen, wie auf dem Brandopferaltar geopfert wird. Zudem war es ja auch mit großen Mühen verbunden, jetzt einfach alles so hinter sich zu lassen hier in Persien, jetzt nach Jerusalem zu reisen, dort so eine gewaltige Anstrengung zu nehmen, da musste man noch einen Aufbau leisten, Opfer bringen. Och nee, da sind wir, also das ist uns zu viel. Sicherlich hatten viele den bequemeren Weg vorgezogen und sagten, nein, danke. Diese Strapazen und Unsicherheiten nehmen wir nicht auf uns. Und dann noch die weite Reise, vielleicht unter solchen Temperaturen wie heute. 1500 Kilometer. Damals ohne Fahrzeuge, ohne Motor. Wahrscheinlich mehr oder weniger zu Fuß. Höchstens vielleicht teilweise mit Reitern und Wagen. Somit sind wir auch erstaunt, dass es letztendlich dennoch 1115 Männer und Frauen mit Kindern waren, die bereit waren, mit Esra nach Jerusalem hinaufzuziehen. Das können wir alles in Kapitel 8 hier in den Versen 1 bis 14 genau nachlesen. Hier heißt es, folgende sind die Familienhäupter und ihre Geschlechtsregister, die mit mir von Babel heraufzogen zu der Zeit, als der König Artasasta regierte. Und dann lesen wir hier von Vers 2 bis Vers 14 lauter Namen und die Familienregister. Könnt ihr mal zu Hause in der Stille nachlesen. Alles ganz genau registriert, wer damit dabei war. Letztendlich war es keine riesengroße Gruppe. Zumindest bei weitem nicht so groß wie die erste Truppe, welche nach Jerusalem gezogen ist. Damals waren es immerhin 50.000 jüdische Menschen, die unter Serubabel und Jeschua nach Jerusalem gezogen waren. Doch wie gesagt, inzwischen war eine lange Zeit vergangen, ca. 80 Jahre. Und jetzt waren es nur noch 1.500. Aber wisst ihr, das hatte Esra nicht mutlos gemacht. Er ließ diese 1.515 Männer mit Frauen und Kindern zusammenrufen. Er hatte dann extra Platz ausgemacht am Fluss, der nach Achava fließt. Dort hatten sie sich versammelt für 3 Tage und dann wollten sie aufbrechen. Aber erst als sich diese Truppe am Fluss gen Achava versammelte, da durchforschte Esra die Leute, wer ist jetzt da alles dabei, und er schaute die Listen an und alles, und dann fiel ihm auf, es ist kein einziger Levit dabei. Das war ein Problem. Kein einziger Levit. Normal waren die Leviten nämlich für die Tempelgeräte zuständig. Und sie sollten sie später auch im Tempel abgeben. Das war die Aufgabe der Leviten. Für den Tempel und für die Geräte, für den Gottesdienst. Das war ihre Aufgabe. Aus den Leviten ging ja auch das Priestertum hervor. Und jetzt war kein einziger Levit mit dabei, der nach Jerusalem mitziehen wollte. Das hat die ganze Sache nicht etwas aufgehalten. Und weil nun eben keine Leviten vorhanden waren, sandte Esra jetzt extra eine Abordnung von Obersten, von 11 Obersten aus, um einige Leviten für die Reise zu gewinnen. Es musste nochmal zurückgegangen werden und Leute angeworben werden. Möchtet ihr nicht mitkommen? Wir brauchen dringlich Leviten bei der Reise und auch später in Jerusalem. Aber wisst ihr, auch danach konnte Esra sagen, sie brachten uns dank der Hand unseres guten Gottes Serebja samt seinen Söhnen und seinen Brüdern 18 Mann, auch Hasabja und mit ihm ein Jesaja samt seinen Brüdern und seinen Söhnen 20 Mann. Insgesamt waren 38 Leviten zusammengekommen. Welch ein Wunder Gottes. Zusätzlich aber auch 220 Tempeldiener. Kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das auch Leviten waren. Wahrscheinlich nicht, aber es waren 220 Leute, die als Tempeldiener galten, bereit, mit nach Jerusalem hinaufzuziehen. Das machte Esra wiederum Mut. Die gute Hand unseres Gottes ist trotzdem über uns, wenn auch nicht gleich alles zusammengekommen ist, aber jetzt sind wir bereit, loszuziehen. Und er setzte weiterhin alles Vertrauen auf Gott. Und wisst ihr, Esra, er war kein leichtsinniger Mann, der gesagt hat, ja, es wird schon gelingen, es wird schon klappen, jetzt haben wir erlebt, die gute Hand Gottes ist über uns, jetzt ziehen wir nach Jerusalem, jetzt sind wir mutig, jetzt sind wir stark, Halleluja, vorwärts. So hatte Esra nicht gesprochen. Oder dass er gesagt hätte, die gute Hand unseres Gottes war bisher über uns, sie wird immer über uns sein. Das hat er nicht gesagt. Er hat keinen Automatismus daraus hervorgeholt. Nein, so dachte Esra nicht. Warum war die gute Hand immer wieder über Esra? Weil Esra sich selbst und die ganze Reise völlig in Gottes Abhängigkeit gestellt hatte. Er war sich immer bewusst, alles, aber auch alles ist von Gott abhängig. Esra hätte leicht sagen können, ja, bis hierher hat uns Gott grünes Licht gegeben. Dann kann es ja nur logisch sein, dass alles andere weiterhin auch gut geht. Und da hätte er auch sagen können, jetzt verschwenden wir nicht noch viel Zeit hier am Flusse Achava, jetzt ziehen wir einfach los, jetzt brauchen wir nicht noch extra Gottes Angesicht suchen, so was auch. Oder wie wir es im Neuen Testament finden, im Briefe des Jakobus, wo damals einige Gläubige einfach sagten, so aus ihrer Selbstsicherheit heraus, wohlan, heute oder morgen wollen wir in diese oder diese Stadt reisen und das selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinne machen. Jakobus 4, Vers 13. Jakobus musste ihnen sagen, ihr tut großmütig hier und doch wisset ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit sichtbar ist und danach verschwindet, Jakobus 4, Vers 14. Und Jakobus ermahnte solche Leute und sagte, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jakobus hat diese Leute direkt auf den Herrn zurückgeführt. Ihr macht viele Pläne und macht euch vielleicht auch viele Sorgen. Dabei ist euer Leben nur ein Windhauch. Ihr wisst nicht mal, wenn es zu Ende ist. Und liebe Geschwister, auch wir sollten es lernen, nicht selbstbezogen zu reden oder gar ohne Gott zu planen. Nein, auch wir müssen es lernen, beständig alles in die Abhängigkeit Gottes zu stellen. Und wisst ihr, unser höchstes Beispiel für die Abhängigkeit Gottes, das ist und bleibt unser Herr Jesus. Hat der Herr Jesus irgendetwas von sich selbst heraus getan? Er bezeugt selbst im Neuen Testament: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Herr Jesus war immer ein Abbild, ein Spiegelbild des Vaters. Und er hat nur das gelebt, was der Vater wollte. Er hat sich völlig in die Abhängigkeit des Vaters gestellt, obwohl er selbst Gott war und auch noch heute Gott ist. Aber wisst ihr, das ist auch die Einheit Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Keine Person der Dreieinigkeit schert irgendwo aus. Sie sind sich in sich völlig eins. Alle sind völlig aufeinander abgestimmt. Da tut keiner etwas, was mit dem der andere nicht einverstanden wäre. So wusste auch Esra trotz seinem Mut, ja, wir müssen das Angesicht des Herrn suchen. Wir müssen uns nochmals von ihm abhängig machen. Und was tat er? Vor der Abreise ließ er noch ein Fasten ausrufen. Warum Fasten? Um sich zu demütigen vor Gott, heißt es hier in Vers 21. Und um von Gott eine glückliche Reise zu erbeten. Also dem Esra war es völlig bewusst, wenn diese Reise wirklich gut gehen soll, wenn er und diese 1500 Leute mit ihm gut in Jerusalem ankommen sollen, dann brauchen wir beständig Gott. Und wir möchten das jetzt nochmals wirklich von ihm erbitten. In aller Demut noch fasten, es nochmal dem Herrn hinlegen. Und wir sind völlig auf Gott geworfen. Nur Gott kann uns sicher ans Ziel bringen. Und wisst ihr, wir müssen nicht jetzt nur die Leute sehen, die hier dabei waren, sondern wir müssen auch sehen, sie hatten enorme Schätze dabei. Wenn heute so Sicherheitswagen rumfahren in der Stadt, dann sehen wir, die haben Panzerglas, da sitzen vorne zwei Leute drin, die sind immer schwer bewaffnet. Warum? Weil sie Geld transportieren oder womöglich auch Gold und Silber. Ich weiß nicht, was sie da immer alles drin haben. Ich habe noch nie reinschauen dürfen. Aber sie wissen, das ist gefährlich. Wenn man hier so hohe Beträge herumführt, da kann man leicht mal ausgeraubt werden. Und die jüdischen Leute, sie haben hier enorme Schätze an Gold und Silber mit sich geführt. Die ganzen Tempelgeräte, die sie jetzt nach Jerusalem bringen sollten. Und wir müssen es mal ganz nüchtern betrachten. Sie haben hier tatsächlich tonnenweise Silber und Gold mit nach Jerusalem genommen. Das war nicht nur ein paar hundert Kilo, das war tonnenweise, was sie hier Silber und Gold mit nach Jerusalem schleppten. Und ganz sicher war an dieser Stelle die höchste Glaubensprobe jetzt auch für Esra angesagt. Denn eigentlich hätte Esra jetzt nur zum König sagen brauchen, es wäre schon besser, wenn eine Kohorte von Soldaten mit uns ziehen würde. Wir brauchen einfach Wache, das ist so gefährlich, da sind so viele Banditen unterwegs. Wir können so schnell ausgeraubt werden, wir haben solche Schätze mit uns, das kriegen bestimmt auch andere spitz und dann eines Tages werden wir doch noch zum Raub für andere. Er hätte nur zum König ein Wort sagen brauchen. Adasasta, Majestät, kannst du uns nicht noch eine Kohorte Soldaten mitschicken? Doch was sagt hier Esra hier in Kapitel 8, Vers 22? Schauen wir mal rein. Er bekennt hier, Kapitel 8, Vers 22. Esra sagt hier, denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns wieder die Feinde auf dem Weg helfen könnten. Wie bitte? Esra, warum schämst du dich? Es wäre doch kein Problem gewesen, das vom König zu bitten. Der König war doch bereit, der hätte doch alles hinzugegeben. Esra, warum schämst du dich? Solch ein Schutz wäre doch nur gut auf der Reise gewesen und auch irgendwo auch nervenberuhigend. Ja, hier sind Soldaten, die bewachen uns, sonst wird schon nichts geschehen. Hier lesen wir weiter in Vers 22 im zweiten Teil, in dem Esra sagt: Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Besten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Esra hatte das vorher dem König gesagt. Wir gehören dem großen Gott an. Und uns wird nichts passieren, weil seine allmächtige Hand ist über uns. Und jetzt hätte er zum König gehen sollen und sagen, bin mir doch nicht so sicher, brauche jetzt doch eine Wache von Soldaten und so weiter. Können wir hier etwas von der Zerreißprobe vorstellen, die in Esra drin war? Kannst du dir das vorstellen, wenn du hättest diesen Zug leiten müssen? Du sollst 1500 Leute sicher ans Ziel bringen, oder wenn es auch nur 10 oder 50 gewesen wären, du bist Reiseführer von 50 Leuten und ihr führt jetzt enorme Schätze mit euch umher. Dann würdest du auch sagen, es ist doch besser, wenn noch irgendwelche Begleitung dabei ist, vielleicht auch Personal, das Waffen mit sich führt, damit im Ernstfall, damit wir gewappnet sind. Es war wirklich eine Zerreißprobe. Einerseits sagt er zum König, die gute Hand ist über uns und wird uns beschützen, die gute Hand Gottes. Gott zieht seine Hand nur von denen ab, die ihn verlassen. Und sonst sagt er so etwas über seinen Gott und nachher würde er zum König sagen, ja, vielleicht wäre es doch gut, ein Heer von Reitern zur Begleitung zu haben. Denn man weiß ja nie genau, was passieren kann. Aber wisst ihr, was dies damals für den König geheißen hätte? Es hätte für den König so viel geheißen, dass man sich wahrscheinlich auf Gott doch nicht ganz verlassen kann. Sonst sagen sie, ja, Gott wird uns beschützen und seine Hand ist über uns. Aber wenn sie jetzt noch ein Heer von Reitern antworten, dann vertrauen sie doch dem Menschen mehr als Gott. Oder es hätte auch heißen können, ja, wahrscheinlich ist der Glauben von Esra doch nicht so groß. Oder geht Esra selber mit Gott nicht so ganz? Hätte man mir auch nachsagen können. Beides wäre ein miserables Zeugnis gewesen. Miserables Zeugnis für Gott und ein miserables Zeugnis für Esra. Ähnlich wie wenn wir heute zu jemandem sagen, weißt du, du musst nur Gott vertrauen. Gott wird dich versorgen. Du musst eben ihm vertrauen. Und andererseits wären wir selbst dabei und würden ein Ersparnis an die andere reihen, Rücklagen scheffeln, Versicherungen anhäufen und wir würden so sagen, wenn man uns darauf anspricht, ja, man kann es ja nie so genau wissen, ob Gott es wirklich so gemeint hat, ob man sich zu Gott wirklich so stellen kann. Wisst ihr, was diejenigen zu uns sagen würden? Du kannst mir lang was von Gott erzählen. Solange du sowas tust, ist das überhaupt nicht vertrauenswürdig. Also wenn wir so etwas weitergeben, dann müssen wir schon konsequent sein und auch selber uns auch dazu stellen, auch zu anderen Verheißungen. Und wenn wir uns nicht dazu stellen können, dann ist besser, wir halten den Mund. Mögen wir alle vor großen Worten bewahrt bleiben, wenn wir sie nicht einhalten können oder wenn uns tatsächlich das nötige Vertrauen zu Gott fehlt. Bei Esra war es anders. Er wollte das Zeugnis Gottes vor dem König Adasasta nicht schmälern. Er war innerlich sicherlich zerrissen. Aber Gott sollte am Ende groß herauskommen. Vielleicht würden manche von uns sagen, Esra, bist du wahnsinnig? Bist du so leichtsinnig? Du hast hier tonnenweise Silber und Gold bei dir und alle möglichen äußerst wertvollen Gerätschaften und Schätze. Und es lauern ja so viele Gefahren auf dieser weiten Wegstrecke. Und ihr seid ja nur eine Truppe von Zivilisten und da sagst du, ich brauche keine Reiter, ich brauche keine Pferde, ich brauche keine Soldaten. Und wisst ihr, damals, da gab es viele kriminelle Machenschaften von Räubern, Banditen und anderem. Aber Esra wurde stark und er wusste, wenn die gute Hand unseres Gottes über uns ist, dann werden wir auch seine Bewahrung erleben. So wahr der Herr lebt. Und jemand, der einen Kommentar geschrieben hat, namens Warren Wirspe, der sagt, Wenn irgendjemand einen Preis für starken Glauben verdient, so ist es Esra. Und ich bin auch davon überzeugt. Das können wir unterstreichen. Der Mann hat Glauben bewiesen. Doch der Glaube und das Vertrauen zu Gott, die kamen einfach nicht irgendwoher. Ja, jetzt bin ich stark, jetzt glaube ich. Nein, sondern es kam letztendlich aus seinem Herzensentschluss, es kam aus seinem Gehorsam und es kam aus seiner Hingabe an Gott. Anders kann so ein Mut und ein Glaube nicht entstehen. Und wenn es Esra für nötig empfunden hatte, dann hat er das Volk dazu aufgerufen, zu fasten und zu beten. Und dann gab man sich Gott hin. Wie wichtig wäre das gelegentlich auch für uns? Wie viel können wir von Esra lernen? Schauen wir noch ganz kurz auf das Vermögen, das Esra und die 1500 Leute mit sich herumschleppten. Denn wenn wir davon ausgehen, dass 100 Talente Silber umgerechnet 4 Tonnen sind, das können wir alles hier in Kapitel 9 nachlesen. Wer will, das kann das auch mal nachrechnen. Ich habe das von einem Kommentar übernommen. So hatte Esra ca. 25 Tonnen Silber mit sich geführt. 25 Tonnen Silber. Und fast 8 Tonnen goldene und silberne Gerätschaften. Und das war noch lange nicht alles. Das war nur mal das Kernstück von den Schätzen, die er dabei hatte. Viele Gerätschaften und Opfergaben waren noch mit dabei. Nur, dass wir uns mal ein kleines Bild davon machen können. Man hätte wahrscheinlich Zugwaggons damit füllen können. Das alles hatte Esra unter der Verantwortung des Königs mitgeführt. Aber Esra war auch bereit zu delegieren. Denn da jetzt diese Leviten mitgezogen sind, hat er sich 12 Leviten ausgewählt und hat 12 Leviten diese Schätze anvertraut. Sie mussten es verwalten und verwahren. Und sie mussten Verantwortung dafür tragen, dass alles ganz genau in Jerusalem ankommt und auch dort alles ganz genau abgegeben wird. Und später auch schriftlich dem König in Persien Rechenschaft darüber abgegeben wird. Was war das wiederum für eine hohe Verantwortung für diese Priester, die Esra auserwählt hatte? Ja, es ist gut, wenn man Verantwortung abgeben kann. Es ist gut, wenn Verantwortung auf mehreren Schultern ruht. Das ist auch in den Gemeinden so. Aber wir sehen hier auch, wie wichtig es ist, auch treu zu sein. Verantwortung zu tragen, auch in finanziellen Angelegenheiten. Das geht auch in unsere persönlichen Bereiche vor Gott. Auch wir als Kinder Gottes müssen Gott auch in finanziellen Dingen treu sein. Die Bibel, die spricht sehr viel über Geld. Und sie spricht an vielen Stellen um treue Verwalterschaft, um den richtigen Umgang mit Geld vor Gott. Denn es sind nur anvertraute Güter. Und wir haben eine hohe Verantwortung, was wir mit diesen anvertrauten Gütern tun. Und wisst ihr, wenn wir nicht über wenigen treu waren, wie es der Jesus sagt, und nicht das, was er uns zur Verfügung gestellt hat, bereit waren zu vermehren, um seinetwillen, dann kann uns der Herr auch nicht über vieles setzen. Wer nicht dem Geringsten treu war, der kann auch nicht über vieles gesetzt werden. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens das Lob Gottes, zweitens Mut durch Gott, drittens sicher ans Ziel durch Gott. Esra sagt in Vers 31, also brachen wir von dem Flusse Achava auf am 12. Tage des ersten Monats, um gen Jerusalem zu ziehen. Sie hatten also dort insgesamt 3 Tage gelagert und dann ging der Aufbruch los. Am 12. Tage des ersten Monats zogen sie nach Jerusalem. Esra konnte nicht bestätigen, dass diese Reise ungefährlich war. Aber wisst ihr, es ist wunderbar, dass er hier gleich im zweiten Teil dieses Satzes sagen kann, in Vers 31, und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns von der Hand der Feinde und Wegelagerer. Sie haben sicherlich manches Mal geschwitzt, und man kennt da, das war es im Busch, da kommt das auf uns zu. Aber sie durften es dann erleben, dass ihnen niemand etwas antun konnte. Die gute Hand unseres Gottes war über uns. Sie errettete uns von der Hand der Feinde und Wegelagerer. Wenn Gottes Hand über einem ist, darf man nicht meinen, es wird mir nie nichts passieren. Aber man darf erleben, wie man bewahrt wird und wie man errettet wird aus der Hand der Feinde und Wegelagerer. Wie gewaltig! Sie hatten sich an Gott geklammert und sie durften Gottes Schutz und Bewahrung erleben. Gott hat ihr Gebet erhört. Und dann lesen wir von der Ankunft. Die suchen wir allerdings hier jetzt in Kapitel 8 vergeblich. Denn das wird uns schon in Kapitel 7 berichtet. Kapitel 7, Vers 9, da wird uns eine Vorausschau gegeben. Und da heißt es, dass sie am ersten Tage des 5. Monats angekommen sind in Jerusalem. Also vom 12. Tage des 1. Monats bis zum 1. Tage des 5. Monats. Das heißt, sie waren ziemlich genau 4 Monate unterwegs. 4 Monate, um 1500 Kilometer zu überwinden. Und die gute Hand Gottes hatte sie auf dieser weiten Reise beschützt. Und wisst ihr, manches Mal ist es einfach auch gut, wenn auch hier und da eine Gefahr lauert. Das zieht uns wieder mehr zu Gott hin. Oder Probleme auftauchen. Das zieht uns zu Gott hin. Und wir können uns vielleicht auch vorstellen, dass sie auf dieser Reise immer wieder Psalmen gesungen haben oder sich Psalmen vor Augen gehalten haben, wie zum Beispiel Psalm 121. Psalm 121, dort heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und der Psalmist fragt, woher kommt mir Hilfe? Und er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich am Tage die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Der Herr behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Was sind das für Verse? Auch wir können im Alltag nur aus solchen Zusagen leben. Anders können wir den Weg mit Gott nicht bestehen. Anders kommen wir auch nicht gut ans Ziel. Wohl dem, der so auf Gott vertraut. Wohl uns, wenn wir so auf Gott vertrauen. Denn auch wir haben denselben Gott wie damals. Und auch unser Herr schläft und schlummert nicht. Und die ganze Truppe kam gut und sicher in Jerusalem an. Das war eine Freude. Gelobt sei der Herr. Esra 8, Vers 32. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten daselbst 3 Tage aus. Sicherlich waren sie erschöpft nach diesen 4 Monaten. Vielleicht wurden sie etwas gebrechlich, müde, vielleicht auch ausgepowert, wie man heute sagt. Aber sie kamen sicher an. Der Herr hat es gelingen lassen. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten daselbst 3 Tage lang aus. Ich habe mich gefragt, warum steht das hier? Und wir ruhten uns 3 Tage aus. Ist das so entscheidend? Ich denke schon. Nach diesen Monaten, wir dürfen aber auch fest ausgehen, dass sie auch regelmäßig den Sabbat eingehalten hatten. Und doch stand hier, da ruhten wir uns 3 Tage aus. Vielleicht auch wichtig für uns heute. Wir gehören heute zu der Generation, die meint, immer rastlos etwas tun zu müssen. Es muss immer irgendein Programm sein, es muss immer irgendetwas sein. Natürlich ist mancher auch im Beruf und im Alltag so eingespannt, dass er vom Beruf her gar nicht anders kann. Aber wisst ihr, da sollten wir uns auch mal gewisse Auszeiten nehmen. Urlaube gibt es auch nicht ganz umsonst. Und wenn schon nichts in der Arbeit ansteht, dann lässt man sich womöglich von anderen Dingen dieser Welt treiben, die so unnütz sind wie nur auch sonst irgendetwas. Irgendwie muss man immer getrieben sein. Doch wisst ihr, Gott, der Herr, hat den Sabbat nicht umsonst gegeben. Auch der Herr ruhte am 7. Tage, als er sechs Tage gearbeitet hatte. Und als er die Jünger ausgesandt hatte und sie dann wieder zurückkamen nach einiger Zeit, sie hatten anstrengenden Dienst, und da sagte er auch zu den Jüngern: Ruhet ein wenig. Das gilt auch für Pastoren. Die müssen auch nicht meinen, sie müssen immer nur in der Gegend rumrennen. Die sollten auch nach Möglichkeit sich Ruhezeiten gönnen. Wenn es sonntags nicht geht, eben montags. Das ist nochmal der Ruhetag für Pastoren. Aber selbst da gelingt es auch manchmal nicht. Vielleicht ist es für uns wichtig zu erkennen, dass Ruhezeiten auch nichts mit Ungeistlichkeit zu tun haben. Außer wir nützen sie für unser Fleisch und werden ungeistlich. Aber es hat jemand einmal gesagt, in manchen Zeiten besteht das Geistlichste, was wir tun können, einfach darin, nichts zu tun. Auch das muss man mal von Gottes Hand so sehen. Das ist nicht immer ungeistlich. Einfach mal zu ruhen. Ich sage es nochmal, in manchen Zeiten besteht das Geistlichste, das wir tun können, einfach darin, nichts zu tun. Das muss man auch können. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn so viel da ist, zu tun. Das heißt auf der anderen Seite aber auch nicht, den faulen und bequemen Weg zu suchen. Das wäre auch wieder falsch. Doch auch Ruhezeiten sind von Gott gut und sie sind verordnet. 3 Tage hatte jetzt die ganze Gruppe geruht, als sie in Jerusalem angekommen waren. Sie hätten auch sagen können, oh, jetzt müssen wir so schon mal diese Schätze versorgen, müssen so schon mal hier unseren Platz finden und überall mal richtig angekommen sein. Nein, überhaupt nicht. Er sagt, jetzt ist Schluss, wir sind angekommen, Pause, 3 Tage. Und nach 3 Tagen geht es wieder weiter. Die ganzen Schätze, sie wurden bis dahin nicht abgegeben. Sie bleiben in Verwahrung von Esra und den Priestern. Erst am 4. Tag, lesen wir hier, wurde alles ordnungsgemäß mit Genauigkeit und Verantwortung im Tempel abgegeben. Es wurde alles genau abgewogen und entsprechend notiert. Anschließend wurde von den Neuangekommenen auf dem Brandopferaltar geopfert. Es wurden 12 Sündopfer, 12 Pfarren dargebracht und auch etliche Brandopfer. Zunächst für die Reinigung ihrer persönlichen Sünden, 12 Opfer für die 12 Stämme Israels, und danach wurde noch für das ganze Volk, das vorhanden war, geopfert. Aber auch hier, bei diesen Neuankömmlingen, da musste wiederum Blut fließen zur Sühnung der Sünden, zur Bedeckung der Sünden und zur Gemeinschaft mit Gott. Gott zum Lobe konnten nun die Neuankömmlinge zum ersten Mal in ihrem Leben, oder diese Generation, die jetzt hier angekommen war, vor dem Brandopferaltar Gottes stehen. Vielleicht haben sie ja nur von Ferne gesehen, wie geopfert wurde, im Vorhof des Tempels. Und sie konnten darin Gott anbeten. An dem Platz, wo sie Gott haben wollte. Wie sehr muss das auch das Herz dieser Leute bewegt haben. Vor allem aber auch das Herz von Esra. Wir sind angekommen. Der Herr hat es gelingen lassen. Was denkst du, oder was denken wir, wenn wir eines Tages beim Herrn angekommen sind im Himmel? Jetzt sind wir an dem Platz, wofür uns Gott von Anbeginn bestimmt hat. Wir sind angekommen. Wir fallen nieder vor unserem Herrn, wir preisen ihn, wir beten ihn an. Wir können ihm keine Tieropfer bringen, aber unser ganzes Leben gehört ihm, und das soll heute schon so sein. Wie sehr müssen die Herzen von Gott erfüllt worden sein. Denken wir nur daran, was das heute für manche Neuankömmliche in Israel für ein Gefühl ist. Ich selber war noch nie dort, aber auch für die Israelis, die zum ersten Mal nach Israel kommen, überhaupt mal an der Klagemauer zu stehen und vielleicht dort zu dem Gott Israels ein Gebet zu sprechen. Das muss gewaltig sein. Wie viel mehr muss das bedeuten, nahe am Brandopferaltar zu stehen, vor dem Tempel des lebendigen Gottes? Ich möchte zum Schluss kommen. Was nehmen wir heute mit? Wir hatten unter anderem gesehen, wie Gott Dinge in Bewegung bringt. Und wie Esra durch diese Dinge, die Gott getan hatte, ermutigt wurde, weitere Schritte mit Gott zu tun. Wie aber auch sein Gebet und sein Vertrauen zu Gott belohnt wurde. Und wir hatten erkannt, wie es dazu gekommen war, dass die gute Hand Gottes über Esra war. nämlich durch seinen Herzensentschluss und durch seine Hingabe an Gott. Und wir hatten gesehen, wie Esra außerordentlichen Glauben hatte und dadurch das Zeugnis Gottes vor dem König und der ganzen Welt groß machte. Wie geschah dies? Es geschah wiederum in Hingabe und Vertrauen auf die gute Hand Gottes. Und Gott hat das Vertrauen belohnt. Und Gott hat diese Truppe mit Esra sicher ans Ziel gebracht. Und ich sage es noch einmal. Wir haben heute denselben Gott. Und er möchte auch dein und mein Vertrauen belohnen. Und er möchte auch deine Schritte im Glauben belohnen. Und er ist es selbst, der uns mit ihm auf den rechten Weg gebracht hat. Und darum wird er auch dich und mich durch seine bewahrende Hand sicher ans Ziel bringen. Gelobt sei er, der Herr, in Ewigkeit. Amen. Beten wir noch zum Abschluss. Wir preisen dich, allmächtiger Gott und Vater. Und wir staunen, wie du Männer wie Esra geführt hast. Aber wir sehen das auch in so vielen Glaubensmännern in der ganzen Heiligen Schrift. Vor allem auch angefangen bei Abraham, aber auch bei Mose, auch bei Jakob, bei den Stämmen Israels, oder auch bei Josef, wie er mit dir gewandelt ist, den Propheten. Wir danken dir, dass du uns so viele Beispiele gegeben hast. Aber auch so ein gewaltiges und auch ein Stück weit verborgenes Beispiel auch in Esra. Wir danken dir, Herr, für solche Männer, die uns Mut machen, auch seinem Beispiel zu folgen. Wir stehen in viel kleineren Aufträgen, wir stehen in viel kleineren Diensten und dennoch brauchen wir immer wieder neuen Mut. Wir stehen auf dem Weg, den die ewige Heimat führt und wir möchten nicht davon abgleiten. Hilf uns, o Herr, unserer Berufung treu zu bleiben. Hilf uns, dir treu zu bleiben. Und hilf uns, immer wieder an dir festzuhalten, auf dich zu vertrauen. Wir möchten dir dafür danken, dass du jedem Einzelnen helfen möchtest, gerade auch in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche, aber auch alle Zeit, bis wir deine Herrlichkeit schauen dürfen. Wir rühmen dich und preisen dich für das, was du mit uns tust, und dass es deine bewahrende Hand ist, die uns ganz gewiss sicher ans Ziel bringt. Und wir möchten beten, dass es auch in guter Weise geschieht, dass du in allem verherrlicht wirst. Amen.